Gottesdienst vom 16.11.2014, diesmal mit Herr Pfarrer Schieneis.
Wir beginnen den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle gekommen seid, um miteinander diesen Gottesdienst zu feiern. Herzlich willkommen. Ja, es ist schön, dass ihr alle hier seid. Und es ist auch schön, dass wir überhaupt hier sein können, dass wir uns ohne Probleme hier versammeln können. Es ist schön, dass wir nicht Angst haben müssen, dass auf dem Weg in die Kirche auf uns geschossen wird, wie es uns in Nigeria passieren könnte. Und dass wir nicht um unser Leben fürchten müssen, weil wir Christen sind. Im Irak wüssten wir das. Es ist schön, dass ich ein Kreuz um den Hals tragen kann, ohne dass ich deshalb umgebracht werde, wie es in Syrien der Fall sein könnte. In Syrien, einem Land, in dem schon so lange Christen leben, wie es überhaupt Christen gibt. Es ist schön, dass wir nicht riskieren, ins Gefängnis zu kommen, nur weil wir eine Bibel besitzen, wie es uns in Nordkorea passieren könnte. Es ist schön, dass wir darüber nachdenken können, unsere Kirche zu renovieren und dass wir dafür vielleicht sogar Geld vom Staat bekommen, statt dass wir fürchten müssten, dass der Staat unsere Kirche abreißt, wie es in China der Fall wäre. Niemals zuvor wurden Christen so sehr verfolgt wie in unserer Zeit. Und dass wir unseren Glauben so unbehelligt leben dürfen, ist ein großes Privileg, dessen wir uns meistens gar nicht bewusst sind, glaube ich. Wir werden heute unseren Blick auf unsere Glaubensgeschwister richten, die nicht in so einer glücklichen Lage sind, die Verfolgung erdulden müssen und ihr Leben dafür riskieren, dass sie ihrem und unserem Herrn nachfolgen, Jesus Christus. Er, für den Menschen all das auf sich nehmen, er ist auch der Grund dafür, dass wir trotzdem hoffen dürfen. Denn was auch passiert, wir können gewiss sein, dass er letztlich Sieger ist. Er ist das Leben. Er ist der König der Welt. Wir singen das erste Lied.
Oh,
Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir an so einem friedlichen Ort leben, dass wir uns ohne Gefahr versammeln können, um zu beten und dich zu preisen. Aber wir denken heute an die vielen Geschwister, die all das nur unter großen Gefahren, oft unter Lebensgefahr, tun können. In vielen Ländern wird ihre Lage immer verzweifelter, der Druck wird immer größer. Vater, wir bitten dich für sie. Bewahre sie an Leib und Seele, damit die Gewalt sie nicht zerbricht. Stärke ihren Glauben, damit sie durchhalten können. Steh ihnen bei in ihrer Not und schenk Veränderung in ihren Ländern, auf dass auch sie in Freiheit leben und dir dienen können. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.
Wohin soll sich unser Blick wenden, wenn wir durch die Welt schauen und die Situation der Christen anschauen? Was bleibt auf unserem Herzen liegen? Welches Land dringt immer wieder in unser Bewusstsein und wir denken vielleicht an die Menschen dort? Wir haben uns für diesen Gottesdienst Ägypten ausgewählt, stellvertretend für die vielen anderen Länder. Ägypten hat 86,2 Millionen Einwohner. 90% davon sind muslimisch, 10% Christen, hauptsächlich davon koptische Christen. Das Staatsoberhaupt ist Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Die Ära des Langzeitherrschers Mubarak ging 2011 im Zuge des arabischen Frühlings zu Ende. Vielleicht können Sie sich erinnern an die Bilder von der Demonstration auf dem Tahrirplatz. Die neue demokratisch gewählte Regierung Morsi hielt sich dann aber keine 2 Jahre lang an der Macht. Ihr Anliegen war zu stark auf die Islamisierung der Gesellschaft in Ägypten ausgerichtet. Die Muslimbrüder haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Und viele Ägypterinnen und Ägypter hinterfragen inzwischen die Praktiken des Islams. Die Christen in Ägypten gab es schon so lange. Sie gehen auf den Apostel Markus zurück. Die koptische Kirche, die ägyptische koptische Kirche, ist die älteste koptische Kirche. Und eigentlich galt Ägypten ganz lange als christliches Land, genauso wie Syrien. Im 7. Jahrhundert beginnt dann durch den Islam langsam sich das Christentum zurückzuziehen, wird verdrängt, vertrieben. Kirchen brennen, Geschäfte werden geplündert, Menschen entführt, umgebracht, vergewaltigt, zwangsislamisiert. So ist die Situation in Ägypten. Jetzt gibt es dort natürlich nochmal neue Hoffnung. Es gibt eine neue Situation und wir wollen diese Situation im Gebet mit begleiten. Aber zunächst einmal noch ein Videoclip über die Situation in Ägypten.
In die Gemeinden eine stürmische Zeit, geprägt von Hoffnung, aber auch von großen Ängsten.
Im letzten Jahr 2013 hatten wir das Gefühl, vom Herrn durch einen starken Sturm geführt zu werden. Dieser Sturm hätte ganz Ägypten in Brand
setzen. Als die Muslimbrüder an die Macht kamen, verkündeten sie, alle Regeln ihrer Religion umsetzen zu wollen.
So people were waiting.
Die Leute fragten sich, was passiert, wenn die religiösen Führer die Macht übernehmen. In weniger als 12 Monaten zerstörten sie alles. Die Wirtschaft, die Beziehungen zu anderen Ländern, das soziale Leben.
Social life. As a result of that, when
June, im Juni trieb es dann die Leute auf die Straße, um gegen das Regime zu protestieren.
On the streets, protesting against this regime. And in 3 days,
innerhalb von 3 Tagen waren sie entmachtet.
reaction was,
als Reaktion brannten sie Kirchen und Häuser von Christen
nieder.
Wir hatten eine lange Ausgangssperre. Wir wussten nicht, wohin es mit Ägypten geht.
Man brauchte
nicht viel Fantasie, um sich Szenarien wie Libyen, Syrien oder sogar den Irak auszumachen. Dem waren wir sehr nahe. Aber Gott hat die Schreie und Gebete seiner Gemeinde in Ägypten und auf der ganzen Welt gehört. Und wir feiern, denn wir sehen, Gott hat geantwortet und Ägypten vor einer dunklen Zukunft bewahrt. Die Kirchen brannten, die Häuser brannten. Wir fürchteten, dass die Christen Angst haben würden und nicht mehr in der Lage sein würden, ihren Glauben zu bezeugen. Aber das Gegenteil passiert. Wir sehen, dass die Christen wesentlich mutiger sind und es gibt viele Gebetstreffen. Die Leute fragen sich erstaunt, warum nennt ihr Christen keine Rache? Viele Menschen hier suchen jetzt nach Gott. Viele sind offen für die Botschaft der Erlösung. Sie wissen, Gott liebt sie. Die Kirchen sind jetzt viel offener, ihrer Umgebung zu dienen und trauen sich hinter ihren hohen Mauern hervor. Geistlich läuft es hervorragend. Wir sind überzeugt, es ist die beste Zeit unserer neuen Geschichte. Die Gemeinden beten wie nie zuvor.
Because the church is praying like never before, prayer meetings at
still. Die Gebetsversammlungen gehen weiter. Gerade ist der Ramadan vorbei. Wir hatten mehrere nächtliche Gebetstreffen an den Wochenenden. 300 bis 500 versammelten sich von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, um für die muslimischen Länder um uns herum zu beten. Die Gemeinde ruft zu Gott und sagt, wir haben den ersten Teil gesehen, wo Gott uns vor einer dunklen Zukunft bewahrt hat. Aber Gottes Plan ist noch nicht vollendet. Wir sehen, dass viele Christen jetzt mutig sind, ihren Freunden und Nachbarn von ihrem Glauben zu erzählen. Nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und die Jugendlichen sind engagiert. Sie wollen ihren Glauben mit ihren Freunden teilen und suchen nach kreativen Wegen, dies zu tun. Wir beten dafür, dass dieser Mut bestehen bleibt. Wir beten für offene Augen und Herzen bei den Ägyptern, dass sie Jesus als Retter annehmen. Das ist unser Ruf zu Gott und wir laden euch ein, mit uns dafür zu beten. Betet für eine Erweckung in Ägypten. Lest Jesaja 19, sehr ermutigend. Es gibt ein Versprechen. Selbst wenn es keine Prophetie für unsere Zeit sein mag, aber es zeigt Gottes Herz für Ägypten. Dass ganz Ägypten den Herrn kennt und ein Altar für ihn mitten in Ägypten sein wird. Bitte betet für die ägyptische Kirche, dass sie eins ist und den Menschen dient.
Wir brauchen euer Gebet.
Bitte betet weiterhin mit uns.
Im Zentrum unseres Gottesdienstes steht also heute die Fürbitte. Wie können wir das gestalten, sodass es nicht die professionelle Fürbitte, die organisierte Fürbitte ist, sondern auch zu unseren werden kann? Ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, wo Anliegen abgebildet sind, für die man beten kann in Ägypten. Das Mikrofon ist frei. Ein paar habe ich schon informiert. Also wie gesagt, das Mikrofon ist frei, Sie können nach vorne kommen und wenn Ihnen etwas im Herzen brennt oder wenn Ihnen etwas ins Herz fällt oder wenn Sie spüren, das ist etwas, wofür ich vielleicht heute und dann auch die nächste Woche und in der nächsten Zeit auch eintreten will im Gebet, dann nehmen Sie sich die Freiheit, kommen Sie nach vorne und beten Sie doch für unsere Glaubensgeschwister. Lassen wir uns von der Technik nicht abhalten. Vielleicht gut schon jetzt in die Stille da hineinzuhören, ins Herz hineinzuhören. Wir versuchen es noch so hinzukriegen, dass wir es gut lesen können. Wofür kann man beten? Ein bisschen was haben Sie gehört. Bald sehen Sie es hier vorne. für Mut und Kreativität in Glaubensgesprächen, für offene Herzen der Muslime, damit sie Christen verstehen und Christus kennenlernen, für Schutz und Sicherheit der Gemeinden vor Anschlägen, dass Christus mitten unter ihnen ist, dass Christen den Mut haben, das Land nicht zu verlassen, für die Kraft zu vergeben, für körperliche und seelische Heilung der Wunden, die durch die Unruhen und Anschläge im letzten Jahr entstanden sind. Wir können beten für die Staatsregierung. Wir können für die Situation der Muslime in Ägypten beten, dass die Botschaft der Muslimbrüderschaft nicht weiter Boden in den Herzen der Muslime findet. Wir können dafür beten, dass die Verfolgten vor weiteren Übergriffen geschützt sind. Wir können für Veränderung ihrer schlimmen Lebenssituation beten. Wir können beten, dass ihr Vertrauen in Gottes Güte nicht an der Grausamkeit der Mitmenschen zerbricht. Wir können beten, dass er die Verfolgten und ihre Familien vor harten, verbitterten Herzen bewahrt. Wir können beten, dass Jesus Christus sie mitten im Feuer der Verfolgung und auch in der Folter in seinen Frieden einhält.
Ja, Jesus, du siehst, wie Menschenherzen sich radikalisieren lassen. Es geht uns manchmal so, es geht den Menschen auf der ganzen Welt gleich. Gib du wachsame Herzen in Ägypten, in diesen Ländern, wo das einfach zunimmt. Gib uns ein wachsames Herz. Schütze du die Menschen in Ägypten, dass sie radikal und hart gegen ihren Nachbarn verstoßen.
Herr, die letzten Jahre haben furchtbare Verletzungen hervorgerufen. Seelische Verwundungen, körperliche Verletzungen bei den Menschen, die den Gefahren der Terror und der Verfolgung ausgesetzt waren. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du ihnen Heilung schenkst an Leib, Seele und Geist. Dass du Menschen berufst und fähig machst, die in der Lage sind, sie zu trösten, ihnen aufzuhelfen und ihnen Mut zu sprechen. Herr, schenke du allen deinen Frieden, den sie so bitter nötig haben.
Ja, Herr, wenn wir diese Bilder sehen und die Grausamkeiten hören, dann denken wir oft schnell an Strafe und an Rache für die Verursacher. Aber deine Wege sind andere Wege, Herr. Du möchtest sie gewinnen für dich, Herr. Du möchtest ihr Leben verändern. Ja, durch das Licht und das Zeugnis deiner Kinder. Und wir bitten dich, Herr, für die Christen in Ägypten, dass sie dazu fähig sind, ein Licht und ein Zeugnis zu sein. Schenk ihnen deinen Geist dafür. Und wir bitten dich auch für die Muslime, dass sie diese Lebensveränderungen durch dich, Herr Jesus Christus, erfahren können. Und tu du dieses Wunder, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, aber du kannst es tun.
Seinen Glauben unter diesen Belastungen zu leben, geht über unsere menschliche Befähigung. Herr Jesus Christus, komm du bitte weiter in ihre Mitte und stärk sie, ermutige sie, dass sie an deiner Güte nicht zweifeln und zerbrechen. Lass in dieser Dunkelheit ein Licht sein, durch die du scheinst, sodass selbst diese dunkelsten Orte erhellt werden. Und es mögen viele Herzen, die hier bereit sind, diese Gewalt auszuüben, so von deiner Liebe getroffen werden, dass sie nicht mehr länger mit diesen Herzen, steinernen Herzen leben wollen. Wir danken dir für deine Veränderung.
Herr Jesus, ich bete für die, die geflohen sind, die Christen, die es nicht mehr ausgehalten haben, die jetzt bei uns ankommen oder schon da sind. Mach uns gegenüber die Herzen offen und weit, dass wir nicht Vorhaltungen machen, sondern dass wir ihnen zeigen, wie du sie liebst. Mach uns bereit, uns zu öffnen, die Verfolgten zu sehen, wahrzunehmen, ihnen Hilfe zu geben. Und so verbind du uns mit ihnen in dir.
Jesus Christus, wir hören von diesen riesigen Flüchtlingslagern, wo Millionen geflohen sind vor der Gewalt. Und wir wissen, dass die Lager vor einem kalten Winter stehen. Wir beten dafür, dass diesen Menschen geholfen wird, dass ihnen Hilfe geschieht, Beistand, Versorgung und medizinische Hilfe. Wir wollen dir danken, dass viele unterwegs sind, um dort zu helfen. Aber zeige auch den Menschen deine Liebe und deine Gnade,
dass sie erfahren, wer du bist, der wahre und lebendige Gott. Und danke, Herr, dass du jeden Menschen liebst.
Ja, Papa, ich möchte einfach Danke sagen für das, was du in Ägypten tust. Danke, Herr, dass deine Kinder dort aufstehen und dass sie mutig und kühn sind und dass sie dich überall bekannt machen, Herr. Danke, dass kein einziges Gebet verloren geht, sondern dass du alles hörst und dass du deine Kinder wirklich stark machst, Herr. Ich bitte dich, dass sie noch viel mutiger werden und deine Gegenwart noch viel mehr erfahren, dass du ihnen offene Türen und offene Herzen schenkst zu ihren Nachbarn, Freunden, Familien und Bekannten, Herr. Dass sie dich überall bekannt machen können, Herr. Und dass noch viel mehr Muslime zum Glauben an dich kommen. Ich danke dir, dass nicht die Gewalt und der Tod das letzte Wort hat, sondern dein Name. Herr, vieles, was in der Welt geschieht, verstehen wir nicht, verstehe ich nicht. Und du weißt, dass viele Menschen fragen, wo ist ein Gott, der das zulässt? Ich möchte meine Knie beugen vor dir und dir danken, dass du das letzte Wort hast. Dass du es bist, der Herzen verändert wie Wasserbäche. Du bist der König der Könige. Und der Herr der Herren. Und ich danke dir, dass das auch unsere Geschwister in Ägypten erleben dürfen. Dass sie getragen werden von deiner Liebe, erfüllt werden von deinem Geist, mutig Zeugnis geben können von deiner Größe und Allmacht. Und ich preise dich, dass du der einst und auch heute schon als Siegesfürst hervorgehst. Ich möchte deinen Namen erheben über diese Dunkelheit, über die Dunkelheit dieser Welt. Ich möchte dir allein, Herr, alle Ehre geben. Du bist der Sieger, Jesus Christus. Amen.
an, im Liederbuch, die Nummer 890. Wir stehen dazu auf. Ich lese dir die erste Zeile und dir die eingerichtete Zeile. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst.
Und er antwortete mir.
Ich schrie aus dem Rachen des Todes.
Und du hörtest meine Stimme.
Du warfest mich in die Tiefe, mitten ins Meer.
Das die Flut mich umgaben.
Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich.
Was ich dachte, ich werde von deinen Augen verstoßen.
Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt.
Herr, mein Gott.
Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn.
Und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel.
Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen.
Meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat.
Und gegen die Angst und gegen die Finsternis und gegen die Bedrohung sprechen wir gemeinsam das Bekenntnis unseres Glaubens.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Vielen herzlichen Dank für eure Gebete. Hinten liegen noch einige Informationsmaterialien aus, die bitte ich Sie auch mitzunehmen über Ägypten und die Situation dort. Nicht nur, damit man auch die Informationen zu Hause hat, sondern damit man sich selber immer wieder mal erinnert. Das ist doch gut, an die Geschwister zu denken. Gute Wünsche zu schicken, sie in die Liebe Jesu Christi einzubinden und mit ihnen mitzufühlen und mitzuweiten. Wie soll man da heute dann aber predigen? Ich meine, die Predigt kann dann nur fragmentarisch sein, nur Bruchstücke, vielleicht ein paar Schlaglichter, Stimmen aus der Schrift, aus unserer Zeit, aus der Vergangenheit, wie Menschen mit dieser Situation, ich bin verfolgt. Andere trachten mir nach dem Leben. Mein Glaube ist nicht einfach zu leben, wie diese Menschen mit dieser Situation umgingen, und wie sie andere davon berührt haben. Heute jedenfalls reihen wir uns ein in diesen großen weltweiten Chor jener, die zu Gott um Hilfe schreien. Es ist einer der größten Chöre der Menschheitsgeschichte. 100 Millionen Menschen werden derzeit wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt. Die Zahl ist, glaube ich, relativ gut belastbar. Ich habe sie aus verschiedenen Quellen jetzt gehört, aber wer daran zweifelt, kann meinetwegen noch eine Null wegstreichen, dann sind es immer noch 10 Millionen Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Während unseres Gottesdienstes hier heute lassen irgendwo auf der Welt, sei es in Asien, in Afrika, im Nahen Osten, im Iran, Irak, Syrien oder auch Ägypten, Menschen ihr Leben wegen ihres christlichen Glaubens. Jetzt in diesem Moment rufen Kinder, Frauen und Männer aus der Tiefe, ähnlich wie Jona, aus der Tiefe ihrer Not, zu ihrem Erlöser, Jesus Christus, Und vielleicht beten sie, dass er sie vor weiteren Übergriffen schützt und verschützen möge und Veränderungen in ihr Leben bringt. Vielleicht beten sie, dass er sie und ihre Familien vor harten, verbitterten Herzen bewahrt. Vielleicht beten sie, dass er sie mitten im Feuer der Verfolgung und auch der Folter, der jetzt sie in seinen Frieden einhält. Wie ist es mit uns? Wir leben dann doch in unserer Idylle. Wir haben keinen Grund zum Jammern und zum Lamentieren, denn in diesem Winkel der Erde, in dem wir leben, genießen Gläubige außer der schützenden Hand Gottes, außer noch den Schutz des Grundgesetzes. Umso mehr stehen wir in der Verantwortung, denen im täglichen Gebet beizustehen, die wegen ihres Glaubens Furchtbares und Schweres erleiden. Leide mit, schreibt Paulus im 2. Timotheusbrief 2, Kapitel 3, leide mit als ein guter Streiter Jesu Christi. Er schreibt dies aus dem römischen Gefängnis an Timotheus. Die verschiedenen Stimmen, die wir hören, mögen uns anstoßen zu einem tieferen Mitleiden und zu einem anhaltenden Mitbeten mit den Menschen, die um Hoffnung ringen. Hören wir zuerst einmal, was Justus Delbrück geschrieben hat, 1945. Er starb im Alter von 43 Jahren in einem sowjetischen Lager, nachdem er, der Widerstandskämpfer gegen die Nazis, bei der Eroberung Berlins aus dem Gestapo-Gefängnis fliehen konnte. So flehte Justus Delbrück zu Jesus: In den Tiefen, die kein Trost erreicht, lass doch deine Treue mich erreichen. In den Nächten, wo der Glaube weicht, lass nicht deine Gnade von mir weichen. Auf dem Weg, den keiner mit mir geht, wenn zum Beten die Gedanken schwinden, wenn mich kalt die Finsternis umweht, wolltest du in meiner Not mich finden. In den Nächten, da der Glaube weicht, oder wenn zum Beten die Gedanken schwinden, das sind die Momente, wo wir, denen es uns gut geht, wo wir aufgerufen sind, in die Fürbitte einzutreten. Paulus schreibt einmal, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Paulus schrieb diesen Brief, man könnte fast sagen, ausnahmsweise nicht im Gefängnis, den Römerbrief. Aber diese Bitte ums Mitringen, ums Mitkämpfen im Gebet verbindet uns mit dem Schicksal der aufs Blut Verfolgten. Dieses Wort hilft uns doch hoffentlich zu verstehen, dass wir alle, die wir Christus Jesus gehören, Teil eines gewaltigen Ringens sind. Paulus schreibt: Kämpft mit mir, streitet mit mir. Es ist da wohl ein Ringen, ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen den Göttern, zwischen den erlösenden Wirkungsweisen Gottes und dem abgründigen Hass auf Gott. Zwischen den Menschen, die Gott nicht kennen und verachten, und zwischen denen, die in Christus leben, ist ein Kampf und ein Ringen. Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge, erlösende Gnade Gottes und abgründiger Hass ringen miteinander, und wir sehen es in der Welt. An anderer Stelle schrieb Paulus: Alle, die ungeteilten Herzens in Christus Jesus leben wollen, alle, die so leben wollen, werden Anfeindungen und Verfolgung leiden müssen. Deswegen 100 Millionen Menschen vielleicht heute, weil diejenigen, die mit ungeteiltem Herzen in Jesus Christus leben wollen, das nicht einfach können. Und die Finsternis das nicht zulassen will. Anfeindung und Verfolgung, meine ich, hat viele Gesichter. Sie kann in mörderischer Wut zuschlagen, sie kann einkerkern, sie kann mit Gewalt drohen. Sie kann sich als einschüchternde Randbemerkung melden, Anfeindung und Verfolgung. Sie kann sich auch als bedrückende Atmosphäre um uns herum lagern. Jesus ruft den Gläubigen aller Zeiten zu, dass das gilt durch die Zeiten hindurch, was er seinen ersten Jüngern sagte. In der Welt habt ihr Angst. Da seid ihr in Bedrängnis. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und er gab all den Menschen, die in seinem Namen leiden, die unter der Verfolgung leiden, unter der Verfolgung um des Glaubens willens. Ihnen allen spricht er zu, dass sie einen Frieden haben, nicht wie die Welt ihn gibt, sondern wie nur Jesus Christus ihn geben kann. Paulus hat das wohl erlebt, immer wieder, oft genug war er in solchen Situationen, unter Folter, unter Schlägen. Und so hat er im Römerbrief geschrieben, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Steht nicht geschrieben im Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Weil dieser Friede erfahrbar ist. Deswegen konnten die Nazischergen, als sie die Tür aufrissen, einen Ruf hören. Ein Ruf, der ihnen entgegenrief, das ist das Ende, aber für mich ist es der Beginn des Lebens. Das, was Bonhoeffer dort gerufen hat, im Gefängnis, vielleicht im Stillen, gesagt, das war keine philosophische Unerschütterlichkeit vor dem Tod, keine Unerschrockenheit, sondern eine geistgeschenkte Wirklichkeit, die Menschen von außen an ihm wahrnehmen konnten. Payne Best, ein britischer Mitgefangener, hat über Bonhoeffer später geschrieben, unter den vielen Menschen, die ich kenne, war er einer der ganz wenigen, dem sein Gott wirklich und immer nahe war. Die Beziehung, die wir zu Jesus Christus pflegen, trägt uns und wird dadurch auch für andere greifbar. Christus wird dadurch für andere erfahrbar. Selbst für diejenigen, die uns in Bedrängnis bringen oder die unsere Glaubensgeschwister in Bedrängnis bringen. Wir haben gehört vom Mut in Ägypten, dass sie jetzt mit mehr Mut den Glauben bezeugen, von dem Glauben sprechen können. Wenn wir darüber nachdenken, warum es so viele Märtyrer in der Geschichte gibt, dann werden wir natürlich aufmerksam auf dieses ständige Ringen durch die Geschichte hindurch. Aber was wir nicht machen sollten, sie zu Heiligen erheben, sondern wir sollten in ihrem Leben die Christi, die Gegenwart Jesu Christi herausspüren. Jeder Christenmensch, der um seines Erlöses willen verspottet oder verfolgt wird, darf sicher sein, dass ihm Jesus auf besondere Weise nahe ist. Und das ist mein Gebet, dass sie das erleben. Diese Nähe Jesu Christi, den Frieden, die Liebe Gottes, die nicht wegzunehmen ist, von der man nicht wegzureißen ist. Wir sehen es in der Schrift, in der Apostelgeschichte, in dem Bericht über Stephanus. Wir sehen es, wenn wir uns das vorstellen, was dort passiert ist. Menschen steinigen. Und der gesteinigt wird, der hat ein Angesicht wie ein Engel. Die um ihn herum knirschen mit den Zähnen und der gesteinigt wird, er jubelt und schaut zum Himmel und sieht die Herrlichkeit Gottes und Jesus Christus zur Rechten Gottes stehen. Herrlichkeit, Gegenwart Gottes mitten im Leid, das hat es immer in der Kirchengeschichte gegeben. Das ist ein Versprechen Jesu Christi. Wir müssen nicht nur in die Kirchengeschichte schauen, wir können auch ins 20. Jahrhundert hineinschauen. Ein rumänischer Jude, lutherischer Pastor, Richard Wurmbrand, hat Folgendes erlebt. 14 Jahre lang saß er in kommunistischen Gefängnissen und wurde dort bis an den Rand des Todes gequält. Irgendwann haben ihn norwegische Christen ihn für $10.000 freigekauft. Später hat er dann ein Buch geschrieben, das heißt In Gottes Untergrund. Und dort schrieb er folgendes Bekenntnis nieder. Die Gefängnisjahre erschienen mir nicht allzu lang. In meiner einsamen Zelle machte ich nämlich die Entdeckung, dass es jenseits von Glaube und Liebe noch eine Freude in Gott gibt, eine ganz besondere, tiefe Verzückung des Glücks, der nichts auf dieser Welt gleichkommt. Und als ich aus dem Gefängnis herauskam, war ich wie einer, der von einem Berggipfel heruntersteigt, wo er kilometerweit den Frieden und die Schönheit der Landschaft geschaut hat und nun ins Flachland zurückkehrt. So ist Jesus, der gekreuzigte und auferstandene Herr. Er ist, wie es schon in dem Psalmen heißt, nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Psalm 34. Das alles hat mit uns heute etwas zu tun. Wir beten dafür, dass Menschen diese Nähe Jesu Christi erfahren. Richard Wurmbrand schildert weiter, als er äußerlich befreit war und in Norwegen predigen konnte, da, so schreibt er, erfuhr ich, dass Tausende von Menschen für mich gebetet haben, wie sie immer noch täglich für die Gefangenen in den kommunistischen Ländern beten. Kinder, die ich nicht kannte, schrieben mir, bitte, kommen Sie in unsere Stadt. Unsere Gebete für Sie sind erhört worden. Also lasst uns in dieser Hinsicht werden wie Kinder, wie diese Kinder und nicht aufhören, für die einzutreten, die verfolgt werden. Für die zu beten, die in den Tiefen des Leids stecken. Die vielleicht wie Justus Delbrück erfuhren, zu beten können einem dann manchmal die Gedanken schwinden. Und der Glaube kann einem fast aus den Händen gerungen werden. Deswegen beten wir, deswegen treten wir für sie ein. Nicht nur heute Morgen, sondern auch in der nächsten Zeit. Amen.
Die Aufregung.
Bekanntmachungen. Das sind einmal die Einlagen der vergangenen Woche. Die betrugen insgesamt 168,50 Euro. Im Detail ist es wie immer hinten am Ausgang aufgeschlüsselt. Gott segne die Geber und auch die richtige Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für Open Doors bestimmt, und zwar speziell für Schulungen für Jugendliche und Kinder in Ägypten, um sie stark zu machen gegen die Bedrängnis und Verfolgung. Die Missionsgaben im November sind für den Verein Hilfe für Liberia bestimmt. Dann laden wir ein zu folgenden Gottesdiensten. Einmal am Buß- und Bettag, Gottesdienst mit Abendmahl hier im Buchsach mit unserem Pfarrer und mit Pfarrer Kunzmann von Unser Frauen. Der wird um 19 Uhr sein. Das war ursprünglich für 19.30 Uhr angekündigt. Bitte beachten, um 19 Uhr. Am Freitag, den 21. um 9.30 Uhr Gottesdienst im Aroheim und nächsten Sonntag um 9 Uhr Gottesdienst hier in Buchsach und um 10.30 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl in Buchsheim, beide mit unserem Pfarrer. Dann lade ich jetzt schon ein zum GPS am übernächsten Freitag, am 28. November. Es liegen wie immer hinten Zettel aus, die ihr mitnehmen könnt. Das Thema lautet diesmal Traumpfade. Nehmt sie mit, ladet andere Leute ein, kommt selber. Ihr wisst, das ist der Gottesdienst, der auch gerade die ansprechen soll, die normalerweise nicht den Weg in den Gottesdienst finden. Dann haben wir eine Einladung zum Seniorentreffen. Das wird am Donnerstag, den 20. November um 14 Uhr im Gemeindehaus stattfinden. Dann ist jetzt die letzte Gelegenheit, um auch wie in den vorigen Jahren noch Losungen und verschiedene Kalender zu bestellen. Da liegen am Ausgang Listen, in die man sich eintragen kann. Gibt es sonst noch was bekannt zu geben?
Ja, ich wollte hinweisen, am nächsten Samstag, am 22. November, ist schon um 19.30 Uhr in der Friedenskirche eine Konzertlesung. Das ist von dem Josef Müller, der ist auch schon ERF-Fernsehen gewesen und der ist Familiengeflügel, der im Gefängnis zum Glauben an Jesus kam. Und der tritt zusammen auch mit dem Werner Hoffmann von der Abendgemeinde. Das ist bestimmt sehr empfehlenswert.
Vielen Dank.
Einladungen sind hinten am Eingang.
Okay. Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Wir beten das Gebet, das Jesus Christus uns gebetet hat. Vater unser
im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen.
Jesus, du Licht der Welt, sende uns.
Land ja angekommen. Wir haben gesungen und gebetet auch für unser Land, dass sich dort auch die Liebe Gottes ausbreitet. Volkstrauertag ist heute. Wir gedenken auch der Menschen, die ihr Leben gelassen haben in den Weltkriegen. Das Volk Gottes trauert und die vielen Menschen voller Schmerz wegen der vielen Menschen, die weltweit verfolgt werden, und wir gedenken auch an diejenigen, die für dieses Land in den Kriegen verstorben sind. Herr Hering, ich danke, dass Sie da sind. Ich danke auch, dass wir den Kranz draußen haben. Und darf ich Sie bitten, jetzt nach vorne zu kommen und ein paar Worte an uns zu richten.
Ist doch schön, wenn die Jugend so fröhlich ist, ne? Sehr geehrter Pfarrer Schieneis, werte Kirchengemeinde. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Buxach, ich bin persönlich dankbar, dass ich in meiner Heimatgemeinde heute am Volkstrauertag in Vertretung des Oberbürgermeisters, der Sie herzlich grüßen lässt, sprechen kann. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich und im Namen eben des Oberbürgermeisters, der mich beauftragt hat, hier herzukommen. Die Gedenkveranstaltung 2014 steht unter dem Eindruck des 100. Jahrestages des Ersten Weltkrieges, unter dem Motto „Gegen das Vergessen“. Wir haben soeben gemeinsam einen beeindruckenden Gebetsgottesdienst mit Fürbitten in der ganzen Welt, insbesondere für Ägypten, haben wir ausgesprochen. Und für viele, auch heute leider noch eine große Zahl Verfolgten, Vertriebenen und Gefolterten. Nicht nur in Ägypten, wir sehen das ja tagtäglich in den Zeitungen und Fernsehen, was auf der Welt los ist. Leider müssen wir feststellen, dass Teile der Menschheit nichts aus der unzähligen Kriegsgeschichte gelernt haben. Die traurige Realität ist, wie wir heute auch gehört haben, Krieg, Aggression und Blutvergießen. In vielen Teilen der Welt eben noch bittere Realität. Die Erinnerung an schreckliche Ereignisse muss deshalb bei uns wachgehalten werden,
auch wenn wir hier nunmehr fast 70 Jahre in Frieden leben können. Der Erste Weltkrieg, der sich zum 100. Mal jährt, hat nicht nur Millionen Menschen in den Tod gebracht, sondern auch die alte europäische Ordnung zerstört. Der Erste Weltkrieg bleibt die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts und wie jeder weiß, folgten ihm noch größere Schrecken. Daran zu erinnern, ist unser aller Pflicht. 100 Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist es eigentlich unerklärbar, dass es immer noch keine Welt ohne Krieg, Terror und Vertreibung gibt. Es ist tragisch zugleich, dass der Mensch nicht imstande ist, seine kriegerische Natur zu überwinden. Und doch ist es möglich, aus der Geschichte zu lernen. Schauen wir auf das heutige Europa. Deshalb stehen wir in der Verpflichtung, die Erinnerung an die Katastrophen dieser Welt wachzuhalten. Uns dafür einzusetzen, dass sich solche Katastrophen nicht wiederholen. Wir müssen allen Menschen von jung bis alt immer wieder die verheerenden Folgen eines Krieges vor Augen führen. Deutlich machen, dass der Tod der Gefallenen nicht sinnlos war. Sie waren es, die den Weg in den Friedensprozess in Europa mit ihrem Tod bezahlt haben. Wir gedenken deshalb heute allen Gefangenen. Viele stehen auch auf der Gedenktafel hier am Eingangsportal. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als vertriebene Flüchtlinge ihr Leben verloren haben. Wir gedenken derer, die getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehört haben, einer anderen Rasse zugeordnet wurden oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die aus Überzeugung an ihrem Glauben festhielten und die Widerstand gegen jegliche Gewaltherrschaft geleistet haben und deshalb umgebracht wurden. Wir trauern aber auch um die Opfer der Kriege, Bürgerkriege und Opfern von Terrorismus unserer Tage. Wir trauern um die Bundeswehrsoldaten und andere Einsatzkräfte, die in den Auslandseinsätzen ihr Leben verloren. Wir stehen in der Pflicht, uns uneingeschränkt für die Demokratie und den Halt des Friedens und auch des Glaubens einzusetzen. Gerade deshalb müssen wir auch Bedrohungen, die im Verborgenen wachsen, bekämpfen. Wo heute möglicherweise bedrohliche Worte ausgesprochen werden, folgen morgen schon schreckliche Taten. Ein Teil der Menschen ist leider durch einfältige Parolen verführbar. Daher müssen wir uns gemeinsam gegen die Ewiggestrigen einmischen und diese isolieren. Wehret den Anfängen, heißt es. Es lohnt sich, Tag für Tag unsere Demokratie zu verteidigen. Denn Demokratie ist nicht selbstverständlich. Da brauchen wir gar nicht weit über unsere Grenzen hinauszuschauen. Deutschland und seine Nachbarn haben Gott sei Dank aus der Geschichte gelernt. Europa steht heute für Demokratie und Meinungsfreiheit und eben auch Glaubensfreiheit, wie wir vorher betont haben, dass sie absolut wichtig ist. Aus einzigen Kriegsgegnern sind heute Freunde geworden. Es ist in Europa klar geworden, dass nicht Krieg, sondern Verhandlungen, Verständigung und Versöhnung den Frieden sichern. Helfen Sie mit, Feindbilder und Vorurteile abzubauen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Mit Gottes Hilfe können wir die Zukunft friedlich gestalten. Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank für die Worte. Jetzt hören wir noch ein bisschen Musik und können währenddessen schon nach draußen gehen. Herzlichen Dank fürs Kommen. Nehmen Sie die Gebete mit und die Aufforderung, für den Frieden sich einzusetzen. Bis bald. Tschüss.